In welcher Schule bist du eigentlich gegangen? Also Oberstufe?
Ja, Oberstufen-Realgymnasium mit dem naturwissenschaftlichen Zweig. Also okay. Ich habe dann Schularbeiten in Biologie und Physik gehabt. Ja, aber es waren halt, ich meine Schularbeiten, ja, Physik hast du dann halt mehr, war dann mit der Zeit halt eher mehr so wie Mathe. Du hast halt viel gerechnet und Biologie ist halt ein großer Test in Wahrheit. Also das war jetzt dann auch nicht jetzt so viel anders wie jetzt ein großer Test, halt nur, dass es halt ein bisschen mehr Stoff war. Aber sonst war da jetzt nicht so viel Unterschied. Ja, und Chemie haben wir halt dann auch, glaube ich. Normalerweise, wann hat man Chemie? 7. oder 8. Klasse?
Ja, wir haben, also bei uns, ich bin ja ins Gym gegangen 8 Jahre lang und bei uns war es so, wir haben es in der 4. dann einmal gehabt und dann 7., 8. wieder oder irgendwie so. Oder
ah, genau, ja. Ja, ich glaube eh so, irgendwie sowas. Ja. Und wir hatten halt durchgehend Chemie. Also wir hatten halt von der 5. weg, also 4., 5., 6., 7., 8.
Boah, also
was urschade ist, boah. Es ist halt urschade, weil das Chemie, was du halt in der Schule hast, ist halt kein richtiges Chemie. Es ist... Ja. Irgendwas, das wie wenn, keine Ahnung, du hast halt Mathe und du lernst die ganze Zeit nur Theorie, aber rechnest nicht. Mhm. Und in Chemie ist halt auch die ganzen Labore, Laborjournal schreiben, du musst urviel rechnen in Chemie eigentlich. Das haben wir in der Schule alles nicht gemacht.
Ja,
wie so schade eigentlich, weil das ist das, was Spaß macht an Chemie.
Ja.
Ich meine, bis auf dass du dann halt stundenlang irgendwas zuschaust, wie es vor sich hinkocht.
Ja, aber das ist halt auch mit 2 Chemiestunden in der Woche. Was willst du da großartig machen? Das ist halt das. Aber es ist halt auch, also ich finde es halt voll schade, weil für mich Chemie halt, ich habe mich ja damals schon für Ernährung interessiert eigentlich, aber es war halt null greifbar, dass das eine eigentlich eins zu eins das andere ist. So, wir haben sogar was über Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße gelernt, aber wir haben diese Wörter benutzt. Und es ist für mich damals nicht in den Sinn gekommen, dass es was mit Ernährung
ist. Dass das dasselbe ist. Das ist deswegen so, Kartoffeln ist jetzt quasi mein Kohlenhydrat.
Ja, genau. Das ist einfach sowas, das war irgendwie null greifbar, weil das alles so theoretisch war. Und das finde ich halt voll schade, weil ich mir halt jetzt denke, wenn das damals irgendwie schon zum Beispiel in diesem Kontext einfach näher gebracht worden wäre, so, wäre es halt viel greifbarer gewesen. Weil so war es halt einfach nur, okay, was ist ein Protein? Ein 16-jähriges Mädel interessiert sich für sowas halt nicht. So.
Ja, na, vor allem, wenn du halt mit dem chemischen Aufbau von Protein anfängst. Weil du es halt nicht von der Seite anfängst, irgendwie aufzubauen. Aber wenn du halt sagst, okay, weiß nicht, das und das Essen, also das Lebensmittel hat jetzt Protein und das Protein ist so und so aufgebaut und das gibt es die und die Unterschiede und sowas, dann ist es halt viel interessanter, als wenn du es quasi jetzt von der chemischen Seite eigentlich dann angehst. Ja. Ich finde aber generell, dass Ernährung sollte halt allgemein einfach im Unterricht sein.
Ja.
Dass oder halt mehr so alltägliche Sachen, auch wie fucking Steuern.
Ja. Ja.
Ja? Was, oder halt Rechnungen schreiben, Mietrecht, so Versicherungen, Auto, Rücktrittsrechte von Versicherungen, Rücktrittsrecht generell von Kaufsachen, ja.
Ja, oder einfach, welche Versicherungen brauche ich überhaupt, wenn ich mal nicht mehr mit meinen Eltern mitversichert bin. Weil, wie ich im Studium fertig war, war das einmal so, okay, warte mal, da ist was, ich brauche
ja, bei mir war es dann auch, ich bin dann zum Arzt gegangen und sagte, es ist ja nicht versichert. Ah, good to know.
Boah, ja, sowas, also das bringt einem halt echt keiner bei. Also wenn da nicht die Eltern irgendwie voll dahinter sind und die Kinder einem auch nicht alles beibringen, so, das wäre echt was ein bisschen fehlt. Aber das ist, glaube ich, das ist eh allgemein bekannt, dass solche Lücken irgendwie, ja, bei allen ein wenig da sind. Also drum, aber deshalb gibt es ja Steuerberater und Versicherungsmakler und was weiß ich, was wir dann dafür bezahlen können, dass sie das für uns machen.
Ja, ich war die Woche so richtig erwachsen diese Woche, weil ich mit meiner Buchhaltung endlich angefangen habe und versucht habe, irgendwie so Ausgaben zu finden. Und dann habe ich ihr auch so der Franzi ganz geschrieben, kann ich meine Kaffeemaschine absetzen? Kann ich Kaffee generell absetzen?
Also, kannst du sicher sein, dass mein Steuerberater alle Rechnungen von mir kriegt, die ich irgendwie brauche. Also diese Romaleos, die ich mir vor kurzem gekauft habe, ich glaube nicht, dass die sonderlich viel mit Coaching zu tun haben, aber fix schreibe ich die.
Ja. Nein, also ich dann auch, aber so Supplements, kann man Supplements absetzen? Das ist dann eher so was anderes, oder?
I don't know. Ich weiß es nicht. I have no idea.
Ich könnte die Weihnachtsgeschenke absetzen, oder?
Kommt drauf an, für wen sie sind. Sag einfach, die sind für Klienten.
Das sind schon für Klienten. Punkt.
Fertig. Also das Regulus, was da drinnen steht, also was wir da im Büro stehen haben, werde ich alles abschreiben, hundertprozentig. Also das fix lege ich in die Rechnung hin, weil das nehme ich alles für meine Trainingsvideos, was ich dann meinen Kunden hochlade und bla bla bla. Und das, ja, fix. Also. Eigentlich müsste der Monatsbeitrag vom Gym doch ja, auch
ob Betriebsausgabe.
Geil.
Betriebsausgabe habe ich schon. Das habe ich schon nachgefragt. Das geht. Ja.
Aber es macht, ich meine, es ist eh logischer, wenn du überlegst, einfach was wir an Marketing im Fitnessstudio machen und so weiter, was einfach sonst, das ist ja im Grunde, du zahlst, wir zahlen ja quasi dafür, dass wir unser Marketing dort machen dürfen, dass wir unsere Videos.
Ja, aber das ist ja auch allein jetzt die Personal Trainingseinheiten und sowas, ja. PTs. Also das ist ja, weil ein Mitgliedsbeitrag bei einem Fitnesscenter ist eigentlich auch nichts anderes, wie eigentlich, dass du dir ein Mietrecht erkaufst. Also es ist ja kein, weil es ist jetzt keine Vereinsmitgliedschaft per se, sondern eigentlich mietest du die Fläche für das Training. Also so sind die vertraglich diese ganzen Mitgliedschaften aufgebaut. Deswegen hast du auch 3 Monate Kündigungsfrist, weil ein normaler Mietvertrag hat auch 3 Monate Kündigungsfrist. Und quasi die Mindestvertragsdauer etc. Also es ist halt wirklich, du mietest den Raum, also das Studio und die Maschinen, mietest du quasi für deine Zwecke.
Crazy. Das heißt, und eigentlich bin ich Teilinhaber vom Gym, kann man so jetzt mal sagen.
Naja, nein, weil dann die Wohnung hat ja auch nicht dir, wo du wohnst.
Doch. Das ist meine Wohnung und das ist mein Gym.
Das ist mein Gym. Das Gym gehört jetzt mir. By the way.
Das wäre schon wieder sowas, was man auf LinkedIn irgendwie mit reinnehmen kann, weil da hat ja jeder 15 Millionen Karrierebezeichnungen für sich drin, die ein bisschen gestopfter ausschauen, als sie eigentlich sind. Da könnt ihr halt irgendwie so Real Estate Inhaberin von 2 Fitnessstudios und keine Ahnung,
ja.
Reinschreiben, so gesehen. Ja. Wäre schon lustig. Würde ich schon machen. Vielleicht kriege ich dann auf LinkedIn ein paar Jobangebote.
Willst du die?
Ich kriege auf LinkedIn so komische Anfragen. Also so irgendwo, hey, ich habe gesehen, du bist Coach. Vielleicht könnten wir irgendwie, keine Ahnung, nein.
Nein. Nein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein LinkedIn-Profil, glaube ich, seit sehr langer Zeit nicht mehr irgendwie aktualisiert. Und im LinkedIn bin ich noch immer angestellt bei meinem alten Job, wo ich noch war, bevor ich meine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht habe.
Oui.
Sollte ich eventuell
wir
mal.
Wir sollten uns vernetzen, Petra. Wir sind auf LinkedIn gar nicht vernetzt.
Nein. Ich war dort richtig lang nicht mehr drinnen.
Ja, also ich finde LinkedIn halt irgendwie so lustig, weil ich bin eigentlich drin und mein Profil ist eigentlich schon ziemlich professionell. Also ich habe so einen coolen Headshot drin und so und da ist meine ganze Karrierebezeichnung und mein ganzer Karriereweg, alles drin. Aber eigentlich brauche ich es ja für nichts. Es ist einfach nur da. Also wenn man mich googelt, dass man halt mich auf LinkedIn findet so quasi. Aber ja, schauen wir mal, bringt uns mal nichts hier. Aber es ist ganz lustig, weil jetzt irgendwie, das ist halt irgendwie so dieses coolere Facebook, kommt mir jetzt vor. Weil wenn diese ganzen alten Kontakte, die ich früher in der Schule hatte, wo halt irgendwie die, weiß nicht, so die Leute, die 2 Klassen über mir waren oder so. So, weiß nicht, mit denen man eigentlich nichts zu tun hatte, mit denen vernetzt man sich halt jetzt auf LinkedIn und dann kann man so schauen, was die Leute jetzt alles machen, weil auf Facebook postet ja keiner mehr was, aber auf LinkedIn sind jetzt alle aktiv und das ist halt voll lustig, weil dann kann man schauen, wer wo jetzt arbeitet und wer jetzt was macht und aus wem was geworden ist und aus wem nicht.
Ja, LinkedIn ist quasi der Facebook für die Arbeitswelt.
Ja, genau. Nur halt, ja,
halt irgendwie privat.
Und es ist halt, glaube ich, auch die Zielgruppe mittlerweile jünger, weil Facebook, also in unserem, also so, keine Ahnung, in unserem Alter, wer nimmt denn jetzt wirklich aktiv noch Facebook für irgendwas, dass er sagt, der scrollt da wirklich durch und lest sich den Content durch, das macht ja keiner mehr. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass diese Altersgruppe, sage jetzt mal zwischen 20 und 35 so, dass die jetzt alle auf LinkedIn unterwegs sind. Also nicht alle, obviously, aber wahrscheinlich wird jetzt die Community so auf mich zukommen, so, Alter, Melli, du hast eine komplett falsche Wahrnehmung von dem, was keiner ist auf LinkedIn. Aber mir kommt
ja jeder. Es ist halt quasi, wenn man, ich meine jetzt ganz ehrlich, jetzt mit den Leuten, mit denen wir jetzt halt so im Gym oder sowas zu tun haben, wird, glaube ich, niemand auf LinkedIn sein.
Naja, sind schon einige. Bin mit einigen von jetzt aus dem Gym. Ja, ja, aber keiner ist halt aktiv. Also es interessiert halt keinen, was dort passiert. Es ist sogar der Bürzel Andi auf LinkedIn.
Echt jetzt?
Also das Gym und der Andi sind auf LinkedIn. Also das Gym auf alle Fälle und ich glaube, der Andi auch. Aber ganz lustig.
Nein, ich habe gerade was anderes denken müssen.
Okay.
Oh mein Gott.
Reden wir später drüber. Das sind dann so wieder die Rand-Talks vom Podcast. Und ganz schlaue Füchse werden jetzt bemerkt haben, dass sich mein Setup verändert hat. In einer Sekunde werden das jetzt Leute gesehen haben, dass das ziemlich schnell gegangen ist. Na, also wir hatten jetzt ein paar logistische Probleme und Internetprobleme und jetzt habe ich mich vom Büro in das Wohnzimmer bzw. Esszimmer verfrachtet.
Yes.
Damit ich besseren Empfang habe. Nur so als
und dann hast du den armen Chris rausgehauen.
Ich habe den Chris rausgehauen, ja. Das war sehr ganz lustig, weil er hat ja tatsächlich gerade meine Weihnachtsgeschenke verpackt und er hat mir gesagt, ich darf auf keinen Fall, weil er meine Weihnachtsgeschenke verpackt. Wobei man ja dazu sagen muss, wenn man von den Weihnachtsgeschenken schon sprechen, wir haben ja letztes Mal in unserem Quatschformat quasi schon ein bisschen über unsere Weihnachtswünsche geredet und da habe ich ja noch von Nike Romaleos gesprochen.
Ja, die du dir selber besorgt hast.
Den habe ich mir jetzt mittlerweile selbst erfüllt, ja. Das ist, ja. Ich liebe sie. Das sind die beste Investition seit langem. Das ist ein Wahnsinn. Die
musst du mich da mal ausprobieren lassen.
Die sind, ja, definitiv. Weil die sind wirklich, wirklich cool. Also ich habe normalerweise bei einer Körpergewichtskniebeuge, wenn ich die mit Flats quasi mache, habe ich ja normalerweise Hüftschmerzen. Weil ich dann so hüftdominant beuge, dass das einfach meine Hüfte nicht so ganz, ja, das gefällt ihr nicht so ganz, sagen wir mal so.
Ja.
Aber ich kann eine Körpergewichtskniebeuge mit Romaleos machen ohne Schmerzen. That's a good thing.
Das ist uchelwert.
Das ist richtig cool, ja. Also du lernst halt dadurch echt deinen Quads voll nach vorne zu schieben. Nach dem ersten Beintraining, was ich gehabt habe, wo ich diese Romaleos verwendet habe, habe ich meine Quads 4 Tage nicht gespürt. Geil. Also als hätte ich noch nie zuvor meine Quads in einem Training verwendet. Das ist voll crazy.
Sehr geil. Ja, das denke ich mir auch momentan gerade immer. Momentan kämpfe ich ja wieder sehr stark mit mir selber. Trainiere ich nicht hart genug. Mhm. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich das alles sehr in Frage stelle. Und dann immer so die Frage, okay, ist es wirklich, sind jetzt die 80 Kilo Kniebeugen wirklich am Limit? Sind die wirklich so schwer? Oder stelle ich mir nur vor, dass sie schwer sind? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist dann auch so, wenn ich auch die ISOs mache, ich weiß nicht, sicher spüre ich das in die Muskeln, aber spüre ich es halt richtig in Muskeln? Könnte ich noch mehr rausholen? Könnte ich noch mehr Reps machen? Könnte ich mich noch besser drauf konzentrieren? Das ist gerade wieder so der Ur-Mindfuck in meinem Schädel. Vor allem, weil ich mir wirklich denke, dass ich so diese... Es sind ja nur Schmerzen in Wahrheit. Aber du weißt ja, dass das ja dann eh weggeht. Und trotzdem kackt man sich so davor an und macht es nicht.
Keine Ahnung. Was mir zurzeit voll hilft, also das ist jetzt weniger auf diese Schmerzen bezogen und aufs härter trainieren oder so, aber es passt irgendwie, finde ich, ein bisschen dazu. Was mir zurzeit extrem hilft, durch wirklich harte Sätze durchzukommen, ohne mir ständig zu denken, fuck, ist das schwer, fuck, habe ich noch viel vor mir, bla bla bla, ist, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das habe ich letztens in einem Podcast gehört, Sätze in Teile zu clustern quasi. Wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Satz mit, keine Ahnung, Kniebeugen 9 Wiederholungen vor mir oder so, dass ich halt dann sage, okay, ich mache jetzt einfach einmal 3. Und dann mache ich nochmal 3 und dann mache ich nochmal 3. So, dass ich einfach sage, okay, jetzt die ersten 3 so mehr oder weniger. Und dann so, okay, nur noch eine, also nur noch 2, nur noch eine. Okay, passt, komm, jetzt noch 3. Komm, nur noch 2, nur noch eine. Und dann noch dem, das macht so viel leichter, weil dann kann man sich viel mehr auf das fokussieren, so, okay, komm, die eine Rap oder die 2 Raps, die machst du jetzt noch. Anstatt sich zu denken, so, Alter, fuck, ist das schwer, wie soll ich jetzt noch 6 Wiederholungen mit dem machen?
Ja, da habe ich immer mal gesehen, man kann... Es kommt das nicht in einem Film vor? Man kann alles für 5 Sekunden aushalten. Und dann, wenn die 5 Sekunden vorbei sind, dann halt wieder 5 Sekunden.
Stimmt eigentlich, ja. Und
ja, ist ja eigentlich eh so quasi der ähnliche Ansatz. Ja.
Das ist halt ähnlich. Ich finde es aber bei den ISOs, also weil du das mit dem Schmerz vorher angesprochen hast, ich finde es bei den ISOs leichter, das zu sagen, dass man sich denkt, so komm, Alter, es ist nur Schmerz, als jetzt bei einer Compound. Weil wenn du jetzt irgendwie ein RDL machst und der schwer ist und der tut einfach, wenn man sich ehrlich ist, einen schweren RDL spürst du nirgendwo mehr. Der ist einfach nur schwer und tut überall weh. Also ist halt einfach Arsch. Und das ist halt dann sowas, finde ich, da ist es schwer, dass man sich halt dann denkt, okay, es sind nur Schmerzen, weil es ist wirklich grauslich. Aber wenn man jetzt so bei einer ISO findet, zum Beispiel bei Lateral Raises oder so, da finde ich es wirklich leicht zu sagen, so come on, weil es brennt nur. Es ist jetzt kein Weltuntergang, so jetzt scheiße.
Ja, drauf. Nein, das eh, aber es ist dann halt irgendwie so, auch bei den ISOs finde ich dann schwer, wie viel holst du Schwung oder wie viel tust du abfälschen, wie viel bleibst du halt wirklich drauf. Mhm. Das meine ich dann halt auch, ja. Oder dann, ich meine sicher jetzt, weil ich habe ja die Leg Extension bei mir. Ja, ich habe ja quasi die Maschine. Und sie ist eh generell jetzt nicht vom Widerstandskurve so optimal, aber hey, es ist immerhin eine Leg Extension. Mhm. Und es ist dann halt irgendwann, komme ich dann halt nicht mehr wirklich voll rauf und ich versuche halt trotzdem noch immer voll rauf zu gehen. Und es brennt wie Sau in den Oberschenkeln, aber es brennt dann irgendwann, also wenn ich dann auch ein bisschen gespottet werde und so eine leichte Unterstützung kriege, und es brennt dann so stark und ich verliere das Gefühl in den Muskel. Ich kann den Muskel dann quasi nicht mehr wirklich ansteuern. Also ich spüre, dass er brennt und schmerzt, aber ich kann jetzt nicht sagen, spanne ich ihn jetzt an, spanne ich ihn nicht an, ist er locker, ist er nicht an. Das ist dann halt auch irgendwie so. Oder wenn du dann halt quasi diese Spotted Reps dann noch irgendwie machst, wo du halt einfach Vollgas merkst, okay, es brennt wie Sau, aber du spürst quasi den Widerstand nicht mehr, dass du da jetzt was drückst, sondern es dass es sich bewegt, aber du spürst nicht, dass es sich bewegt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist dann immer so die Frage, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich hasse dieses Gefühl von diesem Taubheitsgefühl. Bewegst du das Gewicht, bewegst du nicht das Gewicht? Mhm. Also du siehst optisch, es bewegt sich, aber es fühlt sich halt nicht so an. Und das ist dann so schier irgendwie. Und dann
Nein, kann ich mal verstehen. Ich finde es halt gerade bei einer Leg Extension zum Beispiel extrem schwierig, weil gerade bei einer Leg Extension ist es halt einfach, finde ich, irrsinnig wichtig, dass man halt sagt, okay, und man fälscht dann nicht ab und versucht es nicht mit Schwung hochzubringen, sondern wirklich akkurate Reps. Und wenn die Rap 10 Sekunden dauert sie 10 Sekunden, aber es bringt dir nichts, wenn du sie hochschwingst, weil dann, wenn du
hochschwingst
und dann sofort wieder runtergehst, dann diminishst du ja den Effekt von einer Leg Extension. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und das ist halt dann, also da finde ich es extrem schwierig, weil da muss man sich wirklich so zwingen, da drin zu bleiben. Ich finde es halt so beim Leg Curl oder so, finde ich es jetzt leichter zum Beispiel. Da finde ich es jetzt dann nicht so schlimm, weil, weiß nicht, keine Ahnung. Aber Leg Extension ist halt einfach auch eine ganz andere Art von Schmerz. Also so Schmerzen über eine Leg Extension hast
du sonst nirgends. So, ich finde es so witzig, weil Leg Extension ist ein extrem dumpfer Schmerz und Leg Curl ist das urstechende Ziehen irgendwie. Mhm. So, es ist
ganz anders. Es ist ganz,
aber ich kriege von der Leg Curl und Wadenheben kriege ich immer Gänsehaut. Also wenn ich mit dem Satz fertig bin und das quasi das Gewicht ablege, geht so zack. Und ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Und ich habe es dann wirklich teilweise so im Sommer, wo es ja so 35 Grad im Gym gehabt hat, sitze ich dann da und es bottelt mich so, weil ich dann wirklich Gänsehaut gehabt. Ja. Ich krieg da immer Gänsehaut. Ich habe auch übrigens da, also bei links im Nacken, eine Stelle. Und wenn da quasi irgendjemand hinkommt, ich krieg auf der linken Körperhälfte sofort Gänsehaut. Am ganzen Körper. Das ist nur eine kleine Stelle. Wenn man die findet, dann kann man mich so richtig, richtig ärgern. So richtig ärgern.
Das verstehe ich. Oh, aber ich finde es auch, also so Berührungen im Nacken da hinten, so, das ist ganz schwierig. Das ist
Ja.
Ich mag das tatsächlich auch nicht, wenn ich was esse und jede Art von Berührung von hinten irgendwie kommt. Also wenn man wer dann auf den Rücken greift oder auf die Schulter oder irgendwo da, ich hasse das. Aber nur wenn ich esse, sonst ist es mir wurscht. Aber wenn ich esse und dann kommt irgendwie eine Bewegung von hinten, das ist
witzig.
Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar ist das. Das mag ich überhaupt nicht. Aber das habe ich, glaube ich, von meiner Schwester. Weil die war, nein, bitte nicht. Das habe ich, glaube ich, von meiner Schwester, weil die hat das früher immer nicht mögen. Und ich glaube, ich habe mir das einfach als Kind abgeschaut von ihr, dass das irgendwie was Unangenehmes ist oder so. Und habe das jetzt so in mir drin, dass ich das jetzt überhaupt nicht mehr aushalte. Also wenn ich mit meinem, keine Ahnung, Porridge da sitze am Abend und so, und der Chris kommt daher und will versuchen, da irgendwie,
Nein.
Schauen wir mal. Ja, ist lustig.
Weißt du, was auch so richtig, richtig wehtut? Kaltes Wasser.
Das stimmt.
Ich war jetzt am Wochenende, am Samstag, war ich wandern, kann ich schon sagen, wandern. Und da sind wir so zu so einem See-Ding gegangen und so. Und dann habe ich mich tatsächlich überreden lassen, dass ich mit meinen Füßen ins Wasser gehe. Und dann wurde mir noch erklärt, es tut am Anfang weh, aber dann, also, weil dann öffnen sich quasi die ganzen Kapillare und damit das Blut sowieso in die Gliedmaßen geschossen und dann wird der eh warm. Ja.
Und dann geht das auch. Aber am Anfang tut es ein bisschen weh. Alter, das tut richtig, richtig weh. Es ist das Reingehen, das geht irgendwie, aber wenn du dann da stehst und dann ist es halt einfach nur, es tut weh, es tut weh. Und dann denkst du dir, es dauert nicht lange und dann wird es eh besser. Und ich so, nein, es dauert urlange. Es dauert wirklich urlange, dass die Schmerzen dann weggehen. Aber irgendwann gehen sie tatsächlich weg. Irgendwann gehen sie tatsächlich weg. Und wenn du dann rausgehst, sind deine Füße urwarm.
Ja, das glaube ich.
Urwarm.
Kann ich mir vorstellen. Wer da nachforschen möchte, wie das ausgeschaut hat, du hast gestern ein Foto von auf Instagram gepostet.
Ich habe gestern Abend oder sowas. Genau. Das war nämlich weil ich bin da reingegangen und dann war ich wieder draußen und dann hat er gemeint so, du hast ja gar kein Foto für Instagram gemacht. Ja, aber es muss ja nicht alles auf Instagram sein, habe ich noch
nicht so doch.
Und dann habe ich halt irgendwie so überlegt und ich so, ja, es ist schon so ein cooles Foto, weil das Wasser auch so cool spiegelt und okay. Und dann habe ich gefragt, tut es beim zweiten Mal dann weniger weh? Und er hat gesagt, ja, es ist beim zweiten Mal weniger schlimm. Und das war Bullshit. Das ist eine Lüge. Man gewöhnt sich nicht dran. Es tut genau weh beim zweiten Mal.
Crazy. Aber findest du es schlimmer, es ist echt ein cooles Foto, ja. Aber findest du es schlimmer, in so kaltes Wasser reinzugehen quasi? Oder findest du es schlimmer, mit kalten Füßen in heißes Wasser reinzugehen? Weil das finde ich auch richtig schmerzhaft. So mit kalten Füßen in heißes Wasser, so wenn du zum Beispiel, wenn du duschst oder baden gehst oder so und das Wasser so richtig heiß aufdrehst und dann mit kalten Füßen, das ist, finde ich, auch mega schmerzhaft. Findest du das schlimmer?
Wenn du halt urkalte Hände hast?
Ja,
nein, ich find das unangenehmer, glaube ich sogar. Wenn du kalte Hände hast und dann die Hände waschen möchtest, und dann verbrennst du die so richtig. Nein, das finde ich sogar unangenehmer. Das ist unangenehmer. Ja.
Ja. Aber das ist wie Kneipen eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, was Kneipen ist, aber das ist ja auch das, wo man halt in kaltes Wasser mit den Füßen reingeht und dann da drinnen halt so spazieren geht und so. Also es ist eigentlich soll irgendwie eine sehr reinigende Wirkung haben oder so. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus.
Ich weiß nicht, ob es wirklich, also ich habe mich jetzt nicht sehr gereinigt gefühlt. Aber was halt wirklich tatsächlich ist, dass das Blut richtig krass in die Beine dann reinschießt. Es war dann auch, als ich dann wieder die Socke angezogen habe und dann quasi die Füße abgetrocknet habe, also die Füße, du hast genau die Kante gesehen, bis wohin das Wasser gegangen ist. Und bis dahin waren die Füße dann einfach wirklich rot.
Ja.
Also die hast du voll gesehen, wie das ganze Blut reingeschossen ist. Das ist schon, also so Durchblutungsfördern und sowas, das ist sicher cool. Ich kann mir gar nicht vorstellen, als Ganzer, so richtig so Eisbaden.
Macht man das nicht normalerweise, wenn man in der Sauna ist, dass man danach in ein Eisbad reingehen sollte oder irgendwie
so? Ja, das schon, das auch, aber du kannst auch so einfach Eisbaden gehen, um ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du jetzt das Immunsystem förderst und Abwehrstoffe, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, es schadet nicht.
Ja. Ich glaube, es schadet schon alleine deshalb nicht, weil man so Dinge wie Willenskraft oder so damit, glaube ich, ein bisschen trainieren kann.
Wirklich, also das ist dann halt wirklich so, Es ist nur Schmerz. Es ist nur Schmerz. Und natürlich wollte ich rausgehen, aber ich habe dann halt wirklich versucht, da durchzuhalten. Und das, was zum zweiten Mal tatsächlich besser ging, ist, dass ich habe weniger rumgeraunzt. Also beim ersten Mal habe ich dann so richtig geschrien. Ich habe so richtig verflucht die ganze Zeit. Aber beim zweiten Mal habe ich dann einfach versucht, halt wirklich ruhig zu, weil selbst das ganze Rumjammern und sowas, das bringt sicher nichts. Also das,
es tut dir deshalb nicht weniger weh. So.
Ja, genau.
Ja. Von daher. Wobei, es gibt da, also es kann sein, dass es unheimlich großer Bullshit ist, weil das habe ich vor Jahren mal irgendwo gelesen. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass es irgendwie den Schmerz lindert, wenn man sich zum Beispiel jetzt kurz im Zeh anstößt oder so, und das tut dir furchtbar.
Wenn man dann flucht, oder?
Wenn man dann flucht, ja. Das tut dann anscheinend wirklich weniger weh. Weil ich bin auch immer ganz, also ich versuche in meiner Alltagssprache nicht allzu viel zu fluchen, sagen wir mal so. Also da hat es schon viel schlimmere Zeiten gegeben. Aber wenn sowas passiert, da werde ich halt auch so richtig, also da kommt der Bauernschädel in mir halt dann wieder hervor. Und da ist halt dann, also da Fluch ist so viel, das ist ganz furchtbar.
Wie flucht ein Bauer?
Nicht schön. Nein, das wäre die, also die Folge, also wir, alle unsere Folgen sind auf Explicit, aber ich glaube, dass Explicit jetzt nicht reichen würde für das. Über das reden wir lieber so. Geil. Nein, das ist ganz, also
wirklich. Ja, vielleicht muss ich dann auch während den Sätzen einfach wirklich zum Fluchen anfangen.
Ja.
Weißt du, gerade so Bizeps Curl, weil ich Bizeps Curl mag ich ja generell nicht wirklich. Vor allem, wenn ich dann halt, also schwere Bizeps Curl mache und dann die letzten Reps, es ist ja dann nicht so, dass es halt brennt, mir wird auch jedes Mal schlecht.
Ja.
Deswegen mag ich Bizeps Curl gar nicht, weil mir wird schlecht, mir wird wirklich schlecht.
Mhm.
Vielleicht muss ich da einfach wirklich dann bei den letzten Reps einfach zum Fluchen anfangen.
Ja.
Ich werde das probieren, vielleicht hilft.
Ja, wann, wenn nicht jetzt? Also jetzt beobachtet die keiner dabei, also von dem her. Ich kann es aber voll nachvollziehen, also Bizeps Curls finde ich auch, die mag ich überhaupt nicht. Mir wird da immer schwindelig dabei. Wenn ich, also so, es geht, es kommt darauf an, welche Arten von Bizeps Curls, also bei Hammer Curls geht's, weil da kommt irgendwie eh nicht so viel im Bizeps an, das ist irgendwie mehr Ganzkörperübung. So
ja, das ist dann irgendwann ein Hip Hinge.
Ja, das ist alles irgendwie. aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, habe ich jetzt natürlich ewig nicht gemacht, aber so Easy Bar Curls mit am Kabelzug oder sowas, da wird mir immer schwindelig, wenn ich sowas mache. Ich weiß nicht warum.
Ja. Ich da wird mir zum Beispiel immer schlecht.
Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht, also ist jetzt vielleicht was anderes als das, wo dir schlecht wird. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es an dem, weil du es halt von unten so aufhebst und dann halt am Schluss so schnell runterlässt und dann wieder schnell aufstehst und so. Und dass das vielleicht halt irgendwie, dass man deshalb öfter schwindelig wird. I don't know. Auf alle Fälle kann ich es nachvollziehen, dass du aus solchen Gründen, sag ich jetzt einmal, Bizeps Curls nicht magst, weil es ist dann echt...
Es ist halt das Urdilemma, weil ich will ein fettes Astl haben. Und ich will einen großen Bizeps haben. Mhm. Aber Bizeps Curls, ich meine, momentan, die ich jetzt im Plan habe, das geht sogar. Also das mit denen, dem komme ich zurecht.
Ja, das glaube ich. Ich mag diese Incline Dumbbell Curls voll gern. Also wo du quasi sitzend auf einer Incline Bench und zurückgelehnt und dann, die sind richtig gut, weil das sind echt so die einzigen Dumbbell Curls oder die einzigen Bizeps Curls, die ich wirklich gut, wirklich, wirklich gut spüre.
Ja. Die mag also, ich auch und vor allem, wenn du dann dazwischen auch wirklich den Trizeps voll anspannst.
Schön.
Es ist schon so. Also, ja, weil ich hatte die eine Zeit lang als Response-Satz. Aber in der Pause habe ich immer den Trizeps voll wirklich anspannen müssen und am Ende dann quasi dann halten und Trizeps anspannen, bis ich quasi nicht mehr kann. Und wenn du das so machst und das dann ablegst, du hast einen Pump im Bizeps ohne Trizeps gleichzeitig. Also du hast ja das Gefühl, du kannst die Arme, also du kannst den Ellbogen nicht beugen, nicht strecken, es ist einfach nur alles fett.
Geil.
Das war schon cool.
Das ist schon cool. Sollte vielleicht auch mal probieren. Mega geil. Aber ja, generell Arms-Training ist irgendwie... Arms-Training habe ich einmal geil gefunden und das war, wie ich einen extra Deltan Arms Day gehabt habe. Also da habe ich extra an einem Tag meine Schultern und eben Bizeps, Trizeps trainiert und das habe ich richtig geil gefunden, weil da kannst du halt so zweite Übung Dumbbell Hammer Curls. Zweite Übung an diesem Trainingstag war richtig geil. Das war so cool, weil da waren einfach Dumbbell Hammer Curls so mein Main Move irgendwie. Und das ist halt cool, weil da kannst du voll reinballern. Aber so Arms am Ende von irgendeinem Oberkörper oder Pull- oder Push-Training ist irgendwie Arsch. Das ist
ich tue mir da, also wo ich es halt richtig schwer tue, ist so hintere Schulter am Ende vom Training. Da habe ich einfach nicht mehr den Bock drauf, mich so zu darauf fokussieren, dass ich auch wirklich die hintere Schulter treffe.
Voll.
Das ist dann...
Ich mache es jetzt immer so, dass ich es, oder immer, ich mache es jetzt tendenziell so, dass ich mir die hintere Schulter für einen Push Day am Ende aufhänge. Was? Aufspar.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es an einem Pull Day trainiere, ich spüre meine hintere Schulter nicht, weil dann ist hinten alles, da ist schon alles so zu und irgendwie, ich weiß nicht, da kann ich mich nicht mehr auf die hintere Schulter konzentrieren. Aber an einem Push-Day geht es voll, finde ich, weil da hast du sonst keine Zugübung irgendwie drin, obviously, sonst wäre es kein Push-Day. Und da geht es, finde ich, voll gut. Also da mache ich es auch am Ende vom Training voll gern. Das finde ich voll. Also, ich meine, wenn man jetzt Upper hat, ist natürlich was anderes, weil da ist ein Push und Pull drin.
Dann ist Push und Pull. Wobei meine Push-Bewegungen sind gerade Seitheben.
Nicht mehr? Echt jetzt?
Nein, ich habe einmal Schrägbank drücken und einmal Close Grip.
Barbell.
Sonst habe ich nicht. Ja, genau.
Ja, aber das ist das Einzige, was ich habe. Sonst habe ich keine Sachen mehr. Ja, ist halt sehr spezialisiert. Ja. Sehr spezialisiert.
Ja, voll. Nice, dann. Bei mir geht der Trainingsplan genau in die andere Richtung. Also bei mir, was ich gerade Schultern trainiere, also ich habe ja vor ein paar Monaten habe ich noch gejammert, dass ich das Gefühl habe, dass mir der Age zu wenig Schultern gibt für das, wie wenig Schultern ich habe. Und jetzt habe ich auch noch einen extra Push-Day bekommen. Also ich habe ja jetzt zwei unterschiedliche Push-Days, wo ich Schulterdrücken in verschiedensten Varianten habe und unendlich viel Seitheben und so. Und das ist halt ziemlich geil. Also das
ist cool. Ich
habe das Gefühl, dass da jetzt wirklich ein bisschen was in meinen Delts ankommt. Das ist ein schönes Gefühl. Aber ja. Weil es mich gerade interessiert, random Frage, wie schwer bist du jetzt eigentlich? Weil ich würde gerne wieder mal schauen, wie wir zueinander stehen.
Heutige Einwaage, 67. Du hast jetzt 64, oder?
Ja. Es ist Wahnsinn. Also gut, die Einwaage von gestern zähle ich jetzt auch nicht so unbedingt. Also gestern und heute, ich habe heute auch noch mehr 64,6 gehabt. Das habe ich gestern auch gehabt. Aber die zähle ich nicht so recht, weil ich bin ja gerade im Deload und ich habe jetzt auch ein paar Tage mein Kreatin nicht genommen. Also ich habe jetzt ein paar Tage Kreatin zu nehmen und ich glaube, dass also dieses halbe Kilo oder so auf das zurückzuführen. Ja. Aber ich bin im Schnitt halt jetzt trotzdem zwischen 64, 9, 65 irgendwo.
Ja, also mein Schnitt ist im Prinzip, ich meine, habe heute schon mit einer relativ hohen Einwaage, aber mein Schnitt ist so 66, 66,5. Momentan eher bei 66. Ja, ich habe übrigens auch gefragt, ob ich mit den Kalorien wieder raufgehen kann, weil wir sind ja runtergegangen, weil mein Appetit ja nicht mehr so on point war und ich habe gesagt, hey, mein Appetit ist wieder da, ich habe Bock zu essen, können wir wieder raufgehen? Ich habe 20 Gramm mehr Carbs gekriegt.
Ja, das ist ja okay. 20 Gramm sind wie viel? 80 Kalorien.
80 Kalorien mehr.
Dann fast 100 Kalorien. Okay.
Wow. Ja. Das habe ich irgendwie so nicht erwartet.
Das ist halt schon sad. Das war so zum Vergleich. Ich habe jetzt auch beim letzten Check-in zum Age so gesagt, hey du, ich habe jetzt ein bisschen Gewicht verloren eigentlich, aber ich schätze mal, also ich bin davon ausgegangen, dass das einfach Diet-Fatigue war, die halt dann weg war und so, dass diese ganze Ermüdung einmal abgefallen ist. Und habe dann noch einmal einen Drop drin gehabt, wo ich eben auf unter 64 dann gekommen bin und habe dann an Training Days und Non-Training Days jeweils um 200 Kalorien Increase gekriegt, obwohl ich nicht einmal gefragt habe. Aber ja.
Ja.
It is what it is. Aber ich kann halt auch viel essen, muss man dazu sagen. Also so einfach, ich vertrage viel. So. Ich nehme nicht so schnell zu. Das ist halt mein Vorteil, später irgendwann dann wieder Nachteil, sagen wir mal so.
Ja.
Schauen wir mal, wie hoch ich jetzt gepusht werde. Ich bin echt gespannt. Bin wirklich, wirklich gespannt, weil jetzt bin ich ja auf meinen knapp 65. Und ich glaube, also ich kann es mir schon vorstellen, dass er mir jetzt bei diesem Push jetzt höher raufgehen lässt als beim letzten.
Über 70?
Na, über 70 sicher. Und ich war ja höchste Einwaage vom Aufbau waren 72,5. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn diese Phase produktiv wird, sage ich jetzt einmal, dass wir vielleicht noch ein Stück höher vielleicht gehen.
Ja, pushen, ja.
Weil ich habe ja nochmal ein Mini, ich habe fix nochmal ein Minicut vor der Prep, das ist ja wurscht. Ich diete ja sowieso nochmal.
Ja.
Also von dem her könnte man ruhig noch einen Push machen. Schauen wir mal, was passiert.
Ja, wird spannend.
Weihnachten sind eh schon wieder 70 safe.
Ja, ich bin jetzt auch, also ich bin gespannt, wie, ich meine, ich habe jetzt, ich werde wahrscheinlich Anfang Mitte Februar mit der Prep starten. Das heißt, ich habe jetzt eh nur noch Weihnachten und Jänner im Prinzip. Also, und wenn jetzt, ich glaube nicht, dass das Gewicht jetzt nochmal so draufgehen wird, weil ich jetzt wirklich bei 66, 67 schon sehr, sehr, sehr lange auf dem bin, seit Oktober, glaube ich, oder sowas. Glaube ich jetzt nicht, dass es nochmal sehr ansteigen wird.
Ja, das wird jetzt schnell vergehen. Aber es ist eh im Vergleich zum letzten Jahr kann man schon, oder im Vergleich jetzt dieses Jahr wäre die Prep gewesen, aber auch so letztes Jahr mit der Diät und so weiter, bist jetzt schon in einer weitaus besseren Ausgangsposition.
Ja, deutlich besseren
Ausgangsposition. Also das ist ganz, also nicht nur wegen mehr Muskelmasse und so weiter, das
ja,
aber auch jetzt so mental, essenstechnisch und so, ist schon 2021 die bessere Lösung für dich jetzt.
Ja, das ist hundertprozentig. Also es ist halt, ich meine, ich muss auch überlegen, ich mache jetzt seit April oder seit Mai kein Cardio. Boah, meine Ausdauer ist irgendwas. Ja. Also da ist wirklich, es ist sehr viel Potenzial da. Und jetzt auch, wenn ich momentan nicht so viele Kalorien habe, weiß ich aber jetzt trotzdem, dass ich mit diesen Kalorien eigentlich gut zurechtkomme und definitiv das Gefühl habe, dass ich mehr als genug essen kann. Also ich habe gar keine Einschränkungen oder sonst ähnliches. Mhm. Von daher weiß ich auch, dass ich in der Diät, wenn ich jetzt quasi auch mit den Kalorien weiter runtergehen muss, das ist, ja, okay, die Zahl schaut halt niedrig aus, aber ich komme damit gut zurecht. Also mein Körper braucht dann halt einfach nicht mehr. Ich glaube, das sind schon sehr gute Bedingungen. Vor allem, ich weiß ja auch jetzt, also ich komme jetzt mit dem Tracken, mit den Mahlzeiten, also mit Meal Planning, Meal Timing, tausendmal besser zurecht als in der Diät 2019, weil da habe ich mir das alles ja erst irgendwie erarbeiten müssen. Mhm. Und jetzt habe ich das alles, also da bin schon sehr gespannt. Ja,
wird cool. Wird sehr, sehr cool. Ja, jetzt ist es eh.
Wenn das Paket gut wird.
Ja, hundertprozentig. Also das wird Wahnsinn. Ich freue mich schon irre drauf. Aber wenn wir jetzt eh so ein bisschen reflekten, wenn wir mal überlegen, vor einem Jahr sind wir ja auch tatsächlich ja noch über Skype da gesessen und haben ja auch so ein bisschen über die kommende Prep und so gequatscht und so. Also das war ja alles, ist ja natürlich alles ein bisschen anders gekommen, als wir es gedacht hätten. Im Großen und Ganzen aber eigentlich sehr, sehr gut ausgegangen, wie wir jetzt so ein bisschen besprochen haben. Was würdest du sagen, ist eigentlich aus 2020, wenn wir jetzt schon fast am Ende des Jahres sind, kann man da schon ein bisschen so reflektieren. Was ist eigentlich so dein biggest learning gewesen? Hast du sowas gehabt?
Biggest learning 2020? Also ich sage generell, weil alle Leute immer sagen, es wird Zeit, dass 2020 zu Ende geht, weil es so ein schlimmes Jahr war, sage ich immer, eigentlich war es für mich ein sehr gutes Jahr. Mhm. Ich habe richtig, richtig mir viel aufbauen können, sehr viel erreichen können. Auch dass ich die Prep jetzt abbrechen musste, war eigentlich das Beste, was mir passieren hätte können, weil jetzt auch die Ausgangslage einfach komplett eine andere ist und ein deutlich besseres Paket nächstes Jahr auf der Bühne sein wird, als jetzt eben letztes Jahr. Biggest Learning. Ich habe das auch jetzt heuer bei den Check-ins von meinen Kunden sehr oft gesagt, in dem Moment ist es halt jetzt kacke. Wenn du aber dann rückblickend schaust, wirst du ganz oft sagen, okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Mhm. Weil auch das mit dem ersten Lockdown, also als ich damals realisiert habe, fuck, wir machen einen Lockdown, wir werden jetzt alle eingesperrt werden, es wird alles zumachen. Ich bin damals wirklich mit der Vorstellung in Tränen ausgebrochen. Mhm. Und dann waren es 2 Monate und denkst du, okay, es war unangenehm, aber jetzt so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ja, es ist irgendwie, man geht seinen Weg, ja, es hört ja nicht auf, irgendwie. Der Weg verändert sich halt ein kleines bisschen, aber trotzdem gehst du deinen Weg noch immer. Wie schaut es bei dir aus?
Schön gesagt.
Dein biggest learning?
Biggest learning, was mir dazu einfällt, sind 2 unterschiedliche Dinge. Das erste ist einmal, dass ich meine Energie nicht mehr in Menschen investiere, die meiner mentalen Gesundheit schaden oder in Situationen investiere, die meiner mentalen Gesundheit schaden, weil ich habe schon Leute in meinem Leben gehabt dieses Jahr, die meiner mentalen Gesundheit wirklich, also wo meine Mental Health wirklich so ein bisschen an Knacks gekriegt hat, sage ich jetzt einmal, was wirklich stark war für mich und wo ich jetzt sehr froh bin, dass diese Personen halt nicht mehr in meinem Leben sind. Und wo ich auch mir vorgenommen habe, in Zukunft solche Menschen nicht mehr in mein Leben zu lassen oder einfach früher zu identifizieren, ob solche Menschen die Energie wert sind oder nicht. Sagen wir mal so. Mhm. Das ist Point Number One. Das war ein ganz wichtiges Learning dieses Jahr für mich. Und Punkt Nummer 2 war, dass, ich sage jetzt einmal, also sagen wir mal so, das war was ich meinen Kunden eigentlich immer schon mitgegeben habe, aber für mich selber nicht realisieren konnte. Und das habe ich dieses Jahr so ein bisschen gelernt, dass 80% reichen und es müssen nicht immer 100% oder 120% sein. Weil ich habe das halt echt für mich so ein bisschen jetzt die letzten Wochen vor allem, also jetzt im Lockdown auch, wo meine Sessions ja ein bisschen besser geworden sind jetzt im Vergleich zu vor dem Lockdown und wo mein Training ja dieses Jahr generell ein bisschen schwierig war für mich, habe ich das Ganze ein bisschen reflektiert und habe mal geschaut, okay, ich schaue mal ins Sheet rein, wie viele Sessions waren es jetzt effektiv wirklich, wo ich reingeschrieben habe, dass sie scheiße waren. Und wie ist der Progress im Vergleich dazu? Und es ist ja der Progress jetzt im Vergleich, also so körperlich gesehen, wo ich jetzt stehe und wo ich vor einem Jahr gestanden bin, sage ich jetzt einmal, ist eh nicht mehr vergleichbar. Also das ist trotzdem ein anderer Körper irgendwo. Natürlich wäre sicher irgendwo mehr gegangen, aber es geht immer irgendwo ein bisschen mehr. Und es sind weitaus weniger Sessions gewesen, die wirklich so richtig scheiße waren, als es mir vorgekommen ist. Und es hat mir halt ein bisschen so nur mehr verdeutlicht, dass ich mir das angeschaut habe quasi, dass es nicht immer 100% sein müssen, sondern dass es reicht, also dass es in Ordnung ist, wenn einmal ein paar Sessions scheiße sind und dass es mir in Ordnung ist, wenn ein paar Tage scheiße sind, solange einfach die Consistency da ist und ich es immer wieder probiere, weil es hat sich trotzdem was getan. Auch wenn jetzt
ja, nicht jedes definitiv. Weg war. Und das denke ich mir dann auch, ja, das denke ich mir dann auch so ganz oft, weil irgendwie, wie gesagt, mein Zwiespalt in meinem Kopf, so trainiere ich hart genug, trainiere ich nicht hart genug, ja. Reps in Reserve 2. Ja. Ja, also ich gerade, also da, momentan ist der Valentin ja sehr High Volume unterwegs. Und ich meine, ich mach 4 Sätze Kniebeugen, 7 bis 11 Reps. Mhm. Mit Reps in Reserve 2.
Ja.
Und da denke ich mir dann auch so, zahlt es sich jetzt noch, tatsächlich noch aus, die letzte rauszugrinden oder nicht? Oder soll ich sie eh ablegen? Passt das eh? Es ist immer so, ich weiß es nicht. Ja? Und da ist dann immer so, ich weiß nicht, das ist dann in meinem Kopf so ganz viel dieses, also ich bin da voll d'accord mit dir, man muss nicht immer 100% geben, ja, weil es ist auch gar nicht möglich. Ja. Und das muss man sich auch irgendwann eingestehen. Es ist halt die Consistency, das ist so viel ausschlaggebender. Und die Consistency, also wenn du konstant etwas zu 100% machst, das ist viel, viel wichtiger, als ob du ob du jetzt wirklich jedes Mal 100% gibst. Ja? Ja. Trotzdem denke ich mir dann, mache ich es mir zu bequem? Bin ich zu sehr in meiner Komfortzone? Oder könnte ich tatsächlich noch mehr was rausholen? Auch allein das Gewicht, was ich nehme, das sind jetzt die 80 Kilo. Wenn ich mich einfach jetzt trauen würde, würde ich mit 85 genauso viele Reps schaffen. Ich weiß es nicht. Und es ist dann so, wie viel ist zu viel und wie viel passt es? Oder?
Ja, das verstehe ich voll. Das ist auch sowas, wo ich mir selber dann immer wieder auf die Finger klopfe, wenn ich mir ertappe dabei, dass ich im Training über das nachdenke, so okay, eigentlich so wäre die Rap, also auch wenn sie die letzte schon extrem schwer angefühlt hat, zum Beispiel, okay, eigentlich wäre diese Rap, keine Ahnung, Hip Thrust oder was auch immer jetzt schon noch gegangen irgendwie. Das ist, also so, keine Ahnung. Aber dort denke ich mir halt dann immer so, okay, ich rede da jetzt von einer Rap oder von 5 Kilo oder so. Und das ist halt sowas, wo wir dann sprechen von, ist es 0 Reps in Reserve oder ist es 1 Rap in Reserve? Und das ist sowas, wo man dann selber schon oft denkt, okay, jetzt einmal ganz nüchtern betrachtet, ist der Unterschied hinsichtlich des Muskelaufbaus, sage ich jetzt mal, wirklich so groß, ob du jetzt 1 Rep in Reserve, wenn es wirklich 1 Rep in Reserve ist, oder 0 Reps in Reserve trainierst. Mhm. Ich sage jetzt mal, es ist was anderes, wenn du ein Dumbbell Lateral Raise machst. Weil da will ich von, also da gehe ich da bis zum bitteren Ende bei jedem einzelnen Satz, weil warum nicht? Also da weiß ich, also, aber da habe ich einfach auch die Motivation, weil ich keine Dance habe, muss man dazu sagen. Aber das ist halt, auch bei diesen schweren Übungen, denke ich mir halt dann schon oft, okay, diese eine Rap, die ich heute jetzt vielleicht noch machen hätte können oder nicht gemacht habe, vielleicht, keine Ahnung, weiß man ja dann sowieso nie. Gut, dann hole ich mir die einfach nächstes Mal, aber für heute war es okay. Und das versuche ich halt dann einmal so mir ein bisschen so in der Richtung, okay, dann war es halt eine Rap in Reserve und nicht 0. Ja, gut, oder eine halbe Rap in Reserve, keine Ahnung, RP 9,5 quasi.
9,5.
Ja, gibt's ja.
Ja, ich weiß. 7,5. Ja, genau. ja.
Nein,
ja, es ist dann, ja, vor allem es ist dann mein Ehrgeiz, der mir dann auch noch so extrem, ich weiß nicht, Steine in den Weg legt. Das ist, ich habe mir letztens auch wieder, weil doch nächstes Jahr sehr, sehr viele preppen, auch aus dem Gym preppen, und das heißt, ich kenne die alle, ja. Das ist, wenn ich mir, weiß nicht, IFBB Pros auf Instagram anschaue, denke ich mir, boah, urgeil. Aber wenn ich dann quasi meine direkte Konkurrenz sehe und dann das Einzige, was ich mir denke, ist, ich muss besser sein. Ich muss besser sein. Und das ist so arg in meinem Schädel drinnen. Und ich kann das nicht einmal beschreiben, weil ich habe dann auch, ich wurde dann gefragt, warum muss ich besser sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss es einfach. Es geht nicht. Ich muss. Und das ist dann auch wieder so extrem, da habe ich dann Angst, lass ich zu viel liegen, weil was ist, wenn die dann wirklich besser sind als ich?
Ja, es ist halt, ich finde, es ist voll schwierig, weil ich habe das auch zum Beispiel, ich habe es in meiner ersten Prep auch gemerkt, dass ich mir meine Konkurrenz oder meine potenzielle Konkurrenz, ich habe damals noch niemanden gekannt eigentlich, dass ich mir die nicht anschauen darf, weil mir das absolut nicht gut getan, weil ich habe mir halt auch immer gedacht, so fuck, ich muss besser sein als die und mir, also ich habe es gemerkt, dass ich unter diesen Druck halt eingehe. Also das hat mir halt überhaupt nicht gut getan. Und da habe ich schon sehr genossen, in der ersten Prep eigentlich in dieser Bodybuilding-Bubble noch überhaupt nicht drin sein, also drin zu sein. Weil da habe ich halt echt gemerkt, okay, ich mache das halt echt nur, weil ich besser als ich selber sein will und nicht besser als wer anderer. Was ja eigentlich der Grundgedanke von Bodybuilding sein sollte. Ja, aber es ist halt voll schwierig, weil wenn du immer weißt, wer deine Konkurrenz ist und du weißt ja, du stehst neben denen auf der Bühne und wirst mit denen verglichen, natürlich kommt es dann irgendwo in den Kopf rein. Und gerade wenn du halt so ehrgeizig bist, wie jetzt du bist, dann ist das natürlich schwierig. Aber das ist halt was, glaube ich, wo man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil sonst geht halt vielleicht diese ganze Experience ein bisschen
unter. Ja, nein, das so. Also das ist auch etwas, wo ich auch wirklich sehr, sehr, sehr viel mit mir selber auch arbeite, ja. Dass ich halt der Fokus liegt auch immer auf meinen Weg, auf meine Prep, auf meine Erfahrung. Und letztendlich ist es halt auch, natürlich will ich eine gute Platzierung machen, aber es geht, denn letztendlich geht es nicht darum, welche Platzierung ich mache, sondern dass ich das Gefühl habe, dass ich das beste Paket auf die Bühne bringe und das wird mir dann auch reichen. Mhm. Ja. Andererseits habe ich dann wieder den Mindfuck in meinem Kopf, denke so, okay, mein bestmögliches Paket. Habe ich wirklich mein bestmögliches Paket? Oder habe ich auf dem Weg dorthin irgendwie was liegen lassen? War ich nicht so konsequent? Ist auch jetzt gerade, es ist Off-Season, aber trotzdem, heute fahre ich zu meinen Eltern raus und es wird Käsefondue geben. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr. Ich weiß, was ich jetzt mein Käsefondue gegessen habe. Mhm. Und ich habe beschlossen, ich werde Wein trinken. Mhm. Und ich werde jetzt mir nicht sagen, nein, aber nur zwei Gläser, sondern wenn ich halt Bock habe, mehr zu trinken, werde ich mehr trinken. Ja. Weil ich Wein auch irrsinnig gerne trinke. Aber dann denke ich mir, soll ich das wirklich machen? Ich werde mich die nächsten Tage dafür hassen, weil ich einfach instant merke, wie sich meine Körperform davon irgendwie schlecht auswirken wird oder ich negative Einflüsse haben werde. Mein Schlaf sicher nicht so gut sein wird. Morgen die Trainingseinheit, wie wird die werden? Und das ist dann wieder so dieser Zwiespalt in meinem Kopf. Natürlich will ich leben, aber wie viel will ich leben? Ja. Wie viel nimmt Bodybuilding ein? Das wird eine richtig philosophische Folge heute gerade.
Ja, voll. Aber es ist ja voll legitim, weil ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Und ich kenne das von mir selber ja auch, dass ich mir dann oft denke, so, okay, ich will das jetzt eigentlich schon, aber ich habe fucking Boxes zu ticken. Und wenn du Bodybuilder bist oder Bodybuilding machst, dann hast du auch in der Off-Season deine Boxes. Und ich habe dieses Thema gerade erst mit einer Kundin heute im Check-in tatsächlich gehabt, wo wir auch ein bisschen über das gesprochen haben, wo man halt schon natürlich sagen muss, okay, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, trackst du mal einen Tag nicht oder du trackst ein bisschen ungenau in der Off-Season. Das ist ja alles vollkommen legitim, weil du bist ja nicht nur Bodybuilder, sondern du bist ein Mensch, der Bodybuilding macht. Aber auf der anderen Seite bist du auch in der Off-Season. Also du machst trotzdem noch Bodybuilding und du musst halt dann irgendwie, das muss halt jeder für sich auch irgendwie die Balance finden, okay, wie hoch sind meine Ambitionen wirklich und so und einfach alles, weil ich glaube, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, nein, ich möchte IFBB Pro auf Elite-Level irgendwo werden, dann ist das eine andere Art von, sage jetzt mal, Konsequenz und von Boxes ticken irgendwo, die du in der Offseason dann an den Tag legen musst, als jemand, der sagt, ich compete, weil es mir Spaß macht und weil ich weiß, dass ich auch so besser werden kann. Und das ist auch zum Beispiel so gerade, wie ich das jetzt angehe, weil ich habe jetzt nicht vor, irgendwie, weiß nicht, bei Pro-Wettkämpfen irgendwann teilzunehmen oder sonst irgendwas, sondern ich mache es einfach, weil ich es geil finde und weil es mir Spaß macht und weil ich es halt gerne mache. Und für mich passt es gerade gut, dass ich halt dann sage, okay, passt, dann habe ich halt heute 750 Kalorien aus Keksen gegessen und nicht vielleicht was, nicht vielleicht 750 Kalorien aus etwas, was jetzt meinem Körper mehr Nährstoffe geben würde, damit ich im Training besser performe. Natürlich habe ich mein performanceorientiertes Denken, aber wenn ich halt dann einmal einen Tag sage, okay, ich track heute jetzt einmal ungenau, weil ich will halt Kekse backen und nicht jedes Gramm tracken, das ich beim Teig naschen
esse. Ja, habe ich auch gemacht. Als ich Kekse gebacken habe, ich mir auch gesagt, okay, an dem Tag werde ich nicht tracken, weil ich möchte mir keine Gedanken machen, ich will Kekse backen, ich will den Teig naschen, etc. Ich habe dann halt natürlich an dem Tag generell sehr wenig gegessen und dann am Abend dann einfach noch versucht, dass ich möglichst viel Protein irgendwie reinkriege, weil ich einfach gemerkt habe, untertags war es definitiv zu wenig Protein. Mhm. Und trotzdem, am nächsten Tag, ich war irrsinnig schlecht drauf den ganzen Tag, weil ich auch am Montag auch zu wenig Schritte gemacht habe und einfach so, ich habe mich bewusst dafür entschieden, aber trotzdem habe ich mich geärgert, ich weiß nicht, dass ich da zu locker war oder zu ungenau war und Weiß nicht, ja, das ist dann noch immer so dieser Zwiespalt.
Ja.
Wobei ich bei wirklich jemand Außenstehenden, mir da es so viel leichter fällt, für meine Kunden so viel da zu sein und ihnen zu sagen, das passt, sei da strenger, das, da, also, da ist es in Ordnung, wenn du mal lockerer bist und sonst irgendwas. Da fällt es mir so viel leichter, so diesen Mittelweg zu finden. Aber bei mir selber tue ich mir da wirklich, wirklich schwer.
Mhm.
Wirklich schwer.
Ja. Ja,
und es ist auch so, ich bin es jetzt mittlerweile echt gewohnt, alleine zu sein. Und ich bin auch gern alleine, aber ich bin auch gern mit anderen Menschen zusammen.
Mhm.
Und das ist dann, wenn dann so meine Routinen irgendwie dadurch beeinflusst werden, weil ich dann weniger Schritte zusammenkriege oder weil ich halt das Essen sich nicht zu 100% ausgeht, ja.
Hm.
Mm. Ja. Es ist so dieses schwierig. Ja, ich finde es auch extrem schwer, wenn man quasi, wir hatten ja eh über die Beziehungen mit Bodybuilding geredet.
Ja.
Und wenn dein Partner da nicht sehr im Body, also nicht auch im Bodybuilding drinnen ist, ist das schon schwer, diese Ticking-Boxes-Routine aufrechterhalten zu erhalten.
Ja. Ja, voll, definitiv. Na, das ist, also da, das war was, wo ich mir oft Gedanken gemacht habe, wie ich zum Beispiel noch Single war, wo ich dann oft gedacht habe, so, fuck, Alter, ich werde nie eine Beziehung haben können, wenn mir meine eigenen Routinen so extrem wichtig sind, weil ich darf es ja nicht einmal, dass ich sage, ich bleibe in der Früh jetzt im Bett noch liegen oder so. Also das ist halt irgendwie, also dass man halt sagt, okay, man wird da irgendwie noch Zeit miteinander verbringen oder sonst irgendwas, weil nein, ich muss aufstehen und meine Morgenroutine machen, so quasi. Und das sind dann einfach so Dinge, wo ich dann auch immer irgendwie mir, also da habe ich mir auch sehr, sehr lange schwer getan, so einen Mittelweg zu finden, sage ich jetzt einmal. Aber man wächst halt auch in alles rein. Und man wächst auch in eine Bodybuilding-Off-Season rein, je länger sie dauert irgendwo. Weil zu Beginn war es für mich auch so viel schwerer, diese Balance irgendwo zu finden. Vor allem, als ich aus der Prep eben rausgekommen bin und du natürlich von hochdiszipliniert kommst und dann versuchst, irgendwie einen normalen Alltag zu etablieren. Das war schon, also da mich dann nochmal zu entscheiden, dass ich sage, okay, ich trinke jetzt irgendwo vielleicht einmal Alkohol oder irgendwas in diese Richtung, das war extrem, extrem schwierig. Mittlerweile, dadurch, dass ich halt jetzt doch seit letztes Jahr Oktober quasi in der Offseason bin und weiß, ich habe auch noch so lange vor mir, weil meine Wettkämpfe sind, also meine Prep startet in 1,5 Jahren. Ich habe noch lange Zeit. Mhm. Aber es eh wahrscheinlich nicht lang sein wird, aber es ist trotzdem noch genug Zeit und das ist schon, mittlerweile habe ich da schon einen entspannteren Approach, aber das ist halt, das hat halt auch erst die Zeit irgendwie so gebracht, weil du halt in alles irgendwie reinfindest. Das ist
ja.
So. Und dann kommt halt, also gerade wenn, also es ist jetzt auch nur mal was anderes so in deiner Situation, wo du nächstes Jahr die Prep vor dir hast, als wenn du jetzt...
In 2 Monaten.
Ja, eben. Als wenn du jetzt noch ein Jahr dazwischen hättest. Das ist nur mal, glaube ich,
ganz anders. Nein, definitiv.
Dann in einem Jahr werde ich auch schon wahrscheinlich um einiges mehr in Richtung Prep und Wettkampf denken, was ich jetzt noch mache. Und ja. Ob ich enjoy diese Off-Time irgendwo gerade ein bisschen. Aber wenn es nie wirklich eine Off-Season ist, weil du bist immer, also du machst immer Bodybuilding, auch in Off-Season. Aber es ist trotzdem irgendwie einfach, also ich enjoy das gerade schon sehr, diesen entspannten Approach da ein bisschen zu haben. Das ist schön. Ja,
definitiv.
Aber ja, kommt alles mit der Zeit. Wir sind übrigens schon irre lang in, gell?
Nur mal so. Echt jetzt?
Quatschen. Also die Aufnahme läuft jetzt seit, also die zweite seit 45 Minuten fast.
Oh.
Die erste war 20 Minuten lang. Wobei ich schauen muss, wie ich es cutte. Also von
dem. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen noch eine kurze Abschlussfrage, weil es zur letzten, also weil ich jetzt deine Meinung kurz zu hören würde und ich möchte nur ein Ja oder ein Nein hören oder eine Begründung, weil es zur letzten Episode auch ganz gut passt. Petra, ist ein Hotdog ein Sandwich? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Nein.
Warum nicht?
Weil ein Kornspitz für mich auch kein Sandwich ist. Ein Sandwich muss Toast haben.
Okay.
Aber ein, warte, Subway. Nein, trotzdem nein. Nein. Okay. Hotdog ist kein Sandwich.
Okay. Nein. Ich würde auch sagen, dass es kein Sandwich ist. Für mich ist ein Sandwich was, wo, also für mich so jetzt in meiner Definition, ist ein Sandwich was zwischen, also was quasi zwischen nicht getoasteten oder also nicht crunchy ist so. Für mich ist ein Sandwich was weich ist, was ich so in meinen Händen halte und so.
Ja, halt Toastscheibe. Ja,
genau.
Oder irgendwie sowas.
Oder
Oh,
unter Anführungszeichen Brot.
Aber nicht. Weil dann ist Kebab ein Sandwich?
Nein.
Kebab ist eine gefüllte Brottasche.
Ein Weckerl halt.
Ein Weckerl halt. Ja, Herz, da sind wir. Ja, für alle, die bis zu diesem Zeitpunkt jetzt gehört haben, auf alle Fälle mal
vielen Dank. Ja, hey, vielen, vielen Dank, dass euch so lange.
Aber es war eine sehr
viel angehört hat.
Also da kann man sicher was mitnehmen. Ja. Schreibt uns auf alle Fälle, wenn sie diese Episode teilt, dazu, ob ein Hotdog ein Sandwich ist oder nicht. Oder schreibt uns eine DM und lasst uns eure Meinung dazu da. Ansonsten, natürlich wie immer, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann macht auf alle Fälle jetzt einen Screenshot. Boah, jetzt kann ich sogar meine Asten wieder mal sagen.
Yes!
Überhaupt kein. Haut es in eure Instagram-Story und markiert uns mit Petra Anderlein-Pretti. Hast du gerade ein Let's Spread gemacht. Und Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nachtmahlzeit.
Einen schönen zweiten Advent, weil der war gestern.
Und, dritten,
und wenn es euch anhört, wahrscheinlich einen schönen dritten Advent. Mhm. Frohe Weihnachten, schöne Ostern.
Und wir hören
uns
in nächstes.
Bye.